Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Um Kraus, aber merkwürdigerweise wurde in diesem Streit der Name eines Mannes nicht erwähnt, der ganz in den Anfängen von Kraus einer seiner Freunde und Partner gewesen war. Und dieser Mann war Karl Dietz, dem ich Anfang der 60er Jahre im thüringischen Rudolstadt begegnete. Dietz hatte mich zu einem Gespräch geladen. Natürlich zahlte er mir keine Fahrtkosten, spendierte aber großzügig ein Mittagessen und eröffnete mir eine Perspektive, die mich schon in der Liste seiner berühmtesten Autoren sah. Doch war ich wohl dem kräftigen Mann mit breiten Schultern und weißen Haaren, der mehr einem fränkischen Bauern ähnelte als einem Intellektuellen, nur interessant als Autor, der mit den Literaturzeitschriften der DDR, Neue Deutsche Literatur und Sonntag als Rezensent zu tun hatte. Dietz verwies mich auf seine jüngsten Neuerscheinungen und auch auf seine Pläne. In seinen jährlich erscheinenden Almanachen verkündete er denn auch seine Publikationsabsichten, und mir dachte er die Rolle eines publizistischen Begleiters solcher Aktivitäten zu. Freilich, dazu kam es dann doch nicht. Erst einige Jahre nach dem Tod von Dietz kam ich dem Verlag näher. Aber was ich damals von jenem Besuch mitnahm, war die erstaunliche Entdeckung, dass dieser Verlag eine interessante und widersprüchliche Geschichte hatte. Und deren Anfang lag nicht weit entfernt von meinem erzgebirgischen Heimatort. Doch nicht nur das persönliche Erlebnis führte mich in die Geschichte des Verlages, sondern auch die Erfahrung, dass nicht nur die großen Verlage das Gesicht einer Literatur bestimmen. Immer wieder werden Unternehmen aus einem ganz bestimmten Anlass gegründet. Gesellschaftliche Bewegungen suchen Öffentlichkeit in Zeitungen und eben auch in Verlagen. So begann eine Geschichte, die kaum von größerem Interesse für die Entwicklung des Verlagswesens im 20. Jahrhundert zu sein scheint, aber Verleger und Verlag verkörpern auf eine interessante und nahezu unbekannte Weise auch Geschichte des Jahrhunderts, literarische und politische Geschichte. Deshalb sind die Ereignisse um die Verlagsgründung, von der hier erzählt werden soll, von Interesse. Sie begannen in dem kleinen Erzgebirgsstädtchen Hartenstein nahe Zwickau. Auf dem Marktplatz steht dort seit 1896 ein Denkmal, das an den Barockdichter Paul Fleming erinnert, der hier 1609 geboren wurde. Mittlerweile ist auch sein Geburtshaus restauriert worden. Aber 1919, als ein junger Mann in die Stadt an der Mulde kam, war weniger die Rede von Paul Fleming als von dem gerade zu Ende gegangenen Weltkrieg und von einer Jugendbewegung, dem Wandervogel, der hier ein neues Zentrum fand. Heute weiß man von dieser Jugendbewegung zumeist nur noch, dass da junge Leute in Hemden mit offenen Kragen, mit Verzicht auf Nikotin und Alkohol, mit großen Töpfen, in denen sie ihre einfache Nahrung kochten, Lieder singend und Klampfe spielend durch die Lande zogen. Sie hatten das Liederbuch der Jugendbewegung dabei, den Zupfgeigenhansel. Friedrich Wolf, der später als Arzt ein bekannter Schriftsteller werden sollte, schrieb vom Wandervogel: Nicht die Welt erobern, sondern unsere deutsche Heimat uns erwandern. Das war das Ziel. Und so wanderte auch ein junger Mann, der 1890 in Neumarkt in der Oberpfalz geboren wurde, 1913 auf den Hohen Meißner in Hessen, wo ein großes Treffen aller möglichen Bünde der Jugendbewegung stattfand. In einer Zeltnacht wurde dort der Gedanke geboren, doch für den Wandervogel einen eigenständigen Verlag zu schaffen, wie sich Karl Dietz später erinnerte. Aber der Krieg verhinderte erst einmal die Verwirklichung eines solchen Planes. Zwar gab es bereits Verlage, die eine gewisse Nähe zur Jugendbewegung hatten. Eugen Diederichs hatte etliche Publikationen zu diesem Thema in seinem Programm. Ferdinand Avenarius und seine Zeitschrift Kunstwart gehörten ebenso dazu wie die Zeitschrift Wandervogel. Aber man brauchte auch einen kapitalkräftigen Förderer solcher Unternehmungen. Den fand man im erzgebirgischen Schwarzenberg mit dem jungen Industriellen Friedrich Emil Kraus, der mit der Volksbadewanne und Waschmaschinen die nötigen Gelder verdiente, sodass er mit einer Stiftung Haus und Ländereien in Hartenstein für den Wandervogel erwerben konnte. Doch zurück zu Karl Dietz, der nach mancherlei Streitigkeiten und Querelen zunächst als einer der Geschäftsführer des Wandervogel-Verlages agierte, aber mit Geschick dabei das Unternehmen in den Besitz eines einzelnen Geschäftsführers brachte. Und der hieß Karl Dietz. Schon 1921 zog der Greifenverlag, wie er nun hieß, nach Rudolstadt. Hier sollte der Verlag bis zu seiner Liquidierung 1993 bleiben. Auch über den Tod von Dietz hinaus war es ein Unternehmen, das en Miniatur wesentliche Entwicklungen des Verlagswesens in der NS-Zeit und in der Nachkriegszeit im Osten Deutschlands mitvollzog. Karl Dietz war eine schillernde Figur, dem es trotz etlicher Blessuren gelang, sich immer wieder den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen. Man könnte sagen, er saß nicht zwischen allen Stühlen, wie er selbst gern betonte, sondern auf allen Stühlen. Nun war man nach dem Ersten Weltkrieg erst einmal in der kleinen ehemaligen thüringischen Residenzstadt Rudolstadt angekommen. Dietz wurden große Räumlichkeiten in einem alten Patrizierhaus angeboten, vor allem aber waren es zwei leistungsfähige Druckereien, die ihn nach Rudolstadt gezogen hatten. Carsten Wurm erzählt in seiner ausführlichen Verlagsgeschichte auch davon, dass Dietz in Rudolstadt bald in Streitigkeiten mit dem Hauseigentümer geriet und so fand man 1926 auf der Heidecksburg ein Domizil. Dort blieb der Verlag bis zum bitteren Ende. Auch der Umzug nach Rudolstadt half nichts, die finanziellen Schwierigkeiten blieben, obwohl es Dietz mit Geschick gelang, seinen Anteil am Verlag auf 30% zu erhöhen. Mit dem Ende der Inflation wurde er sogar Mehrheitsgesellschafter. Nur die Bücher des Sexualpädagogen Max Hodan brachten Geld in die Kasse, was an den permanenten Zahlungsschwierigkeiten nichts änderte. Und auch mit einer Reihe von Winkelzügen gelang es nicht, den Verlag für den Wandervogel weiter zu erhalten. Dietz musste die Geschäftstätigkeit einstellen, beließ aber den Verlag im Handelsregister. Er widmete sich nun zwei anderen Verlagsunternehmungen, die ebenso erfolglos blieben. Der Verleger, der die Zeichen der Zeit mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus erkannte, beeilte sich denn bald, seine neue nationalsozialistische Gesinnung sehr direkt darzustellen und damit den alten Greifenverlag zu beleben. Man druckte Führerworte auf Postkarten. Es gab ein paar lobende Urteile von Parteigrößen dazu. Das war auch alles. Es gelang Dietz nicht so recht, auf den Zug der Zeit aufzuspringen. Seine Versuche, Mitglied der NSDAP zu werden, wurden mehrfach abgelehnt. Der Kreisleiter der NSDAP in Weimar versuchte, allerdings vergeblich, Dietz ins Konzentrationslager verbringen zu lassen. Schließlich musste ihm, Dietz, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, unter dem er im Ersten Weltkrieg als Sanitätsfeldwebel gedient hatte, helfen, einigermaßen unbeschadet durch das tausendjährige Reich zu kommen. Rommel schrieb einen Brief, dass Dietz ein sehr tüchtiger und charakterlich wertvoller Soldat, den ich sehr geschätzt habe, Zitat Ende, gewesen sei. Das reichte damit, kam Dietz ohne größere Schwierigkeiten bis zum Kriegsende. Endlich kam die große Stunde des cleveren Geschäftsmannes. Dietz konnte sich nun als Gegner des Nationalsozialismus darstellen. Und Geschäft ist Geschäft. Er hatte noch keine Verlagslizenz, da produzierte er schon für die amerikanischen Truppen, die Rudolstadt besetzt hatten, eine englischsprachige Tour of Rudolstadt in Germany, A Little Guidebook. Und als die Amerikaner wieder verschwanden und die sowjetischen Truppen am 3. Juli 1945 Rudolstadt besetzten, gab er gleich zwei Russischsprachführer heraus. Karl Dietz war dank seiner Nichtmitgliedschaft in der NSDAP und seiner Streitigkeit mit den lokalen Parteigrößen rehabilitiert. Er wurde Mitglied der LDP, merkte aber sehr schnell, dass er wohl mit dieser Parteizugehörigkeit kaum seine verlegerischen Ambitionen forcieren konnte. So trat er bald wieder aus der Liberaldemokratischen Partei aus und am 30. August 1946 wurde er Mitglied der SED. Mit dem Parteibuch in der Tasche und dem Wohlwollen von Erich Weinert, des aus Moskau zurückgekehrten politischen Dichters, bekam Karl Dietz dann am 12. Dezember 1946 die Lizenz für einen Verlag in der sowjetischen Besatzungszone. Der Greifenverlag war wieder einmal angekommen. Als Privatverleger und SED-Mitglied war Dietz ja durchaus eine Ausnahmeerscheinung im Osten Deutschlands. Und es sollte noch besser kommen. Der Name Dietz wurde gebraucht. Weil er eben Dietz hieß, war diese Namensgleichheit für die SED die Gelegenheit, den Genossen als Gesellschafter in ihren Parteiverlag zu nehmen. Damit konnte der Dietz-Verlag in das Berliner Handelsregister eingetragen werden. Obgleich der Genosse Dietz in dem Verlag auch nichts zu sagen hatte. Schon sein Status als Gesellschafter war für das Über- und Weiterleben des Greifenverlages als Privatunternehmen gut. Dietz nutzte seine Möglichkeiten sehr geschickt. Immerhin gab es in den alten Programmen des Verlages auch Autorenbeziehungen, die er jetzt wiederbeleben konnte. Dazu zählten Karl Grünberg und Johannes R. Becher. Aber der Präsident des Kulturbundes und kultureller Statthalter der Sowjets in der Ostzone wollte von Dietz so nicht so recht etwas wissen. Immerhin hatte Dietz vor 1933 ein Buch Bechers abgelehnt. Doch Dietz ließ sich nicht davon beeindrucken, er unternahm vielmehr den Versuch, die deutsche literarische Immigration nun in seinem Verlag zu versammeln. Dass er damit die Pläne der zur SED gehörenden Verlage störte, zeigte sich bald. Dietz bekam geringe Papierkontingente und konnte seine Autoren im westlichen Ausland nur selten mit einem Devisenanteil bezahlen. Trotzdem gelang es dem Verlag, eine Reihe von wichtigen Autoren im Programm zu platzieren. Es gab dabei manches Kuriose. So erschien ein Almanach der Unvergessenen, der von zwei Männern herausgegeben wurde, die später andere Wege gingen. Max Bense und Josef Kaspar Witsch. Dass neben Büchern von Oskar Maria Graf, Leon Feuchtwanger, Ernst Sommer und Arnold Zweig vor allem Paul Zech, der im argentinischen Exil gestorben war, mit einer Reihe unbekannter und wichtiger Werke in Deutschland erscheinen konnte, gehört zu den verlegerischen Leistungen von Dietz und seiner Mannschaft. Dietz versuchte in vielen Bereichen, seinen Verlag neu zu etablieren. Da gab es eine Reihe von Werken der Weltliteratur, aber auch die Wiederaufnahme der Linie sexualpädagogischer Schriften. Hier gewann Dietz den Dresdner Arzt Rudolf Neubert als Nachfolger von Max Hodann. Neuberts Bücher »Die Geschlechterfrage« von 1955 und »Das neue Ehebuch« 1957 wurden erfolgreiche Titel. Schließlich etablierte der Verlag ein Regionalprogramm, zunächst mit Titeln, die kulturgeschichtliche und historische Themen aus Thüringen aufnahmen. Hier dominierte als Autor Fritz Kühnlenz, der damit die ersten Titel eines Programmzweiges lieferte, der sich bis zum Untergang des Verlages als wichtiger Bereich erweisen sollte. Thüringer Landschaft und gesellschaftliche Gegenwart wurden nunmehr umfassender dargestellt. Erfolgreich war etwa die daraus entstandene Reihe der Reiseverführer, die auf feuilletonistische Weise Land und Leute im Osten Deutschlands beschrieben. Auch hier gab es die üblichen DDR-Querelen. Der Herausgeber des Bandes Sachsen, ein Reiseverführer, wurde darauf hingewiesen, dass es ja in der DDR die alten Länder nicht mehr gab. Also sollte der Band heißen Die Bezirke Leipzig, Dresden, Karl-Marx-Stadt, ein Reiseverführer. Nur mit Mühe konnte der Herausgeber den Mitarbeitern des Kulturministeriums erklären, dass es sich bei Sachsen um einen geografisch-historischen Begriff handelte. Also durfte der Band den Begriff Sachsen im Titel tragen. Entsprechend auch die folgenden Bände zu Thüringen und Mecklenburg. Als diese Bücher erschienen, war der Greifen Verlag jedoch schon längst kein Privatunternehmen mehr. Zum 40-jährigen Jubiläum des Verlages 1959 schrieb Leon Feuchtwanger in einem Brief: Karl Dietz hat in schwerer Zeit die besten Traditionen des deutschen Verlages aufrechterhalten. Er ist immer ein Freund und Berater seiner Autoren gewesen. Freilich, Dietz war und blieb eine widersprüchliche Persönlichkeit, die sich mit Geschick durch die komplizierten Zeitläufe bewegte. Er konnte zwar seine großen Pläne nicht verwirklichen, denn die Papierkontingente, die der Privatverleger bekam, waren nach wie vor begrenzt und die großen Parteiverlage behinderten auch die Zusammenarbeit mit bedeutenden Autoren, wie etwa Leon Feuchtwanger und Arnold Zweig. Trotzdem, noch 1963 schrieb Dietz in einem Vorwort zum jährlichen Almanach: Was die verlegerischen Impulse anbelangt, fühlt sich der Greifen Verlag jung und wagemutig wie je. Nun, das war ziemlich übertrieben, denn die Sorgen, wie es denn nach dem Tod des Verlagsgründers weitergehen sollte, waren Familiengespräch und auch Gespräch der Autoren. Am 12. August 1964 starb Karl Dietz in Rudolstadt. Damit war das Geschick des Verlages besiegelt. Trotz mehrerer Vorschläge der Töchter, die auf eine halbstaatliche Existenz zielten, wie sie mittlerweile für viele Privatbetriebe in der DDR realisiert worden war, gab es für den Greifen Verlag keine Fortsetzung als Privatunternehmen. Die beiden Töchter wurden ausbezahlt. Am 1. Mai 1965 wurde der Greifen Verlag ein volkseigenes Unternehmen. Damit begann ein neues Kapitel seiner Geschichte, wobei die von Dietz gelegten Fundamente in der Regionalliteratur, aber auch neue Bereiche wie Spannungs- und Kriminalliteratur das Gesicht des Verlages bestimmten. Die Geschichte des Unternehmens sollte in einem Gaunerstück enden. Mit der Privatisierung der Verlage 1990 begann das letzte Kapitel der Geschichte des Greifen Verlages. Carsten Wurm schreibt: Das Kapitel des Greifen Verlages bestand vor allem in der motivierten, aber stark verunsicherten Belegschaft und einem bescheidenen Fonds an Verlagsrechten. So hatte ein kleiner Gauner namens Jürgen Prömer leichtes Spiel, das Unternehmen mit allerlei utopischen Versprechungen in seinen Besitz zu bringen. Doch mit ihm sollte es ebenso wenig einen Neubeginn geben wie mit dem Schweizer Buchhändler Peter Birchmeier, der mit zwei weiteren Kompagnons einen anderen Versuch unternahm, den Greifen Verlag in die Marktwirtschaft zu bringen. Und Carsten Wurm resümiert: Das letzte Wort in der Verlagsgeschichte hatten, wie so oft nach 1989, die Archivare. Den Greifen Verlag gibt es seit 1993 nicht mehr. Was von ihm blieb, ist neben Erinnerungen und Büchern das Verlagsarchiv, das einen Platz im thüringischen Staatsarchiv Rudolstadt auf der Heiligsburg gefunden hat. Karl Dietz auf allen Stühlen des Jahrhunderts, ein Kapitel deutscher Verlagsgeschichte. Vielen Dank. Gibt es Bücher jetzt vorn? Also wir hatten ein bisschen, die Messebuchhandlung hat ein bisschen Probleme gehabt, diese Bücher hier an den Stand zu bringen. Immer noch nicht. Also wer das Buch kaufen möchte, der kann das dann hier direkt bei uns oder am Stand machen. F111 hier in Halle 5. Ja, wenn es noch Fragen gibt, gerne. Ansonsten wären wir hier fertig. Gut. Vertragsprogramm, ja. Wer das noch haben möchte. Ja, sicher. Schauen Sie mal. Also da ist von Samuel Fischer über Albert Lang und Ernst Rowohlt bis hin zu Siegfried Unselt und Elmar Faber drin behandelt sozusagen. Teilweise aus persönlicher Sicht, weil er die Verleger kennt, also Klaus Walter. Aber die historischen Figuren natürlich auch aus Archivstudien und Sekundärliteratur. Na gut. Ich bin der Verleger des Quintus Verlages und ich habe den Part übernommen, weil der Autor leider eingeschränkt ist und im Erzgebirge wohnt. Und das haben wir uns kurzfristig entschieden, dass ich hier den Part übernehme. 20 Euro. Ja? Dann können wir das, wenn Sie es sozusagen passend hätten, wäre es wunderbar. Ich kann Ihnen das auch signieren, wenn es Sie nicht stört, dass der Verleger. Genau. Dann nehmen Sie auch gerne das Verlagsprogramm noch mit, wenn Sie mögen. Und dann hast du eine Karte dabei? Man muss mal schauen, dann nicht, dass Sie dann. Oder Sie kommen dann nochmal mit zum Stand, wenn Sie einen Beleg brauchen, dass Sie hier nicht dann als sozusagen Standdieb oder sowas.
Ach so.
Ja? Deswegen kontrolliert keiner. Okay, gut, alles klar. Dann mache ich hier mal auf. Soll das für Sie gewidmet werden?
Ja,
oder
ja, dann gerne, ja. Für Klaus.
Ja. Mehr nicht, ich muss nichts noch schreiben, oder?
Nö, einfach.
Der genau, der, genau.
Hallo? Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mein Name ist Imke Reuter vom Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Und dies ist die Veranstaltung mit Rutger Boos zu diesem wunderbaren Titel Immer diese Senioren. Rutger Boos, das ist das Buch. Rutger Boos ist mir schon sehr lang bekannt und befreundet. Und er ist 73 Jahre alt und selbst seit 2010 im Ruhestand. Ich will ganz kurz was über seinen Lebensweg sagen. Er ist ausgebildeter Lehrer, durfte aber durch das Berufsverbot 72 seinen Beruf nie ausüben, hat dann promoviert, dann als Lektor gearbeitet, bis er dann 89 selbst einen Verlag gegründet hat, den Graphit-Verlag, der Krimis gemacht hat. Bekannt sicherlich für den einen oder anderen sind die Eifel-Krimis von Jacques Berndorf oder auch, er hat auch unbekannten Autoren ein Forum gegeben, unter anderem sind daraus dann die Wildberg-Romane entstanden und verlegt, hinterher vom ZDF verfilmt, großartige Sache, also sehr erfolgreich auch in seinem Job. Er selbst erhielt vom Syndikat, das ist die Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autoren, den Ehrenlauser für sein Lebenswerk 2010. Seitdem ist er selbst Rentner und möchte gerne davon berichten und nimmt den einen oder anderen Aspekt des Ganzen sicherlich für uns aufs Korn. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Vergnügen, Rutger Boos.
Liebe Imke, ich danke dir sehr für diese freundliche Begrüßung. Es ist natürlich was Besonderes, wenn man als mit 73 dann, abgesehen von der Doktorarbeit, sein erstes Buch schreibt, sozusagen als Debütant erscheint hier mit weißen Haaren. Aber das macht jedenfalls Spaß. Senioren bilden ja mehr als 20% der Bevölkerung. Unter Senioren versteht man Männlein und Weiblein ab 65 Jahren aufwärts. So viel zur Begriffsklärung. Und es werden also immer mehr, das ist bekannt. Und deswegen wurde es auch Zeit, finde ich, dass man sich mit Senioren mal auseinandersetzt. Und das habe ich in diesem Buch auf 270 Seiten getan. Erster Grund, weshalb Senioren uns in den Wahnsinn treiben, weil sie einfach keine Zeit haben. Senioren haben keine Zeit. Das hört sich verrückt an, ist aber so. Berufstätige haben ihre gesetzlichen Arbeitspausen, ihren Feierabend, das freie Wochenende, den garantierten Jahresurlaub. Rentner haben nichts davon. Sie müssen ständig mit Terminproblemen kämpfen. Zwar sind auch Schüler und Hartz-IV-Empfänger von Zeitnot betroffen, wie Mitarbeiter der Gesundheitsbranche glaubhaft versichern, aber die Zeitnot von Senioren ist extrem. Die senile Bettflucht treibt viele Senioren schon ganz früh aus den Federn. Um 6 Uhr wird gefrühstückt und dann will Senior Termine mit Arzt oder Physiotherapeutin machen. Wenn Senior um 7 morgens keinen Termin kriegt, ist ihm schon sein ganzer Tag vergällt. Glücklicherweise leidet auch der treue vierbeinige Gefährte der Senioren an seniler Korbflucht. Also heißt es Gassi gehen. Der Vormittag ist mit Arztbesuchen, Krankengymnastik, Massage, Lymphdrainage und Fußpflege ausgefüllt. Nach dem Mittagessen pünktlich um 12 ist ausreichend Zeit für den Mittagsschlaf einzuplanen. Damit verbunden ist eine schwierige Entscheidung. Schaut man sich um 14.10 Uhr Rote Rosen in der ARD an oder verschiebt man es auf den nächsten Morgen um 9.05 Uhr? Also Mittagsschlaf, damit man um 15.10 Uhr wach und aufnahmefähig ist, wenn der Sturm der Liebe in der ARD durch das Fernsehen fegt. Anschließend ist Kaffeetrinken angesagt. Senioren, die diese beiden Serien als wahre Aficionados genussvoll auskosten wollen, schalten natürlich zuerst am Nachmittag und dann am folgenden Morgen den Fernseher an. Zweimal schauen macht dreifach Freude, sagt der Volksmund. Problem, wer die Rosen und den Sturm zweimal sehen will, muss zusätzliche Fenster im knappen Zeitbudget öffnen. Wo bleibt da noch Zeit, um mit Nachbarn ein Schwätzchen zu halten oder in die Bürgersprechstunde zu gehen, um sich über ungepflegte städtische Blumenbeete zu beschweren? Und dann sind ja auch noch die familiären Zeiträuber, die eigenen Kinder, die als Rabeneltern ihrer Sprösslinge den Omas und Opas zur Bespaßung aufs Auge drücken, in völliger Unkenntnis der Tatsache, dass die Zeitknappheit der Omas und Opas viel gravierender ist als die der berufstätigen Eltern. Wenn in unserer eigentlich friedlichen und beschaulichen Gesellschaft jemand Grund zum Burnout hat, dann sind es die stressgeplagten Senioren, die sich ständig zwischen der Pest anstrengender Fernreisen zu Wasser, zu Lande oder in der Luft und der Cholera täglichen häuslichen und familiären Zeitdrucks entscheiden müssen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.